At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Wenn deine eigenen Eltern plötzlich im Stripclub hinter dir stehen, wenn das Field of Stars wieder besonders vast ist und wenn die Gefühle außergewöhnlich gemischt sind, dann wissen wir, wir sprechen über Starfield. Das Spiel, das sich in den Gemütern irgendwo zwischen Game of the Year und Totalausfall bewegt, ist wohl realistisch gesehen vor allem ein bisschen verschenktes Potenzial, aber das ist ja nichts, was man nicht reparieren könnte, oder? Das finden wir raus, und zwar mit dem spontanen Release des großen Rev 8 Updates und dem anstehenden Add-on Shattered Space, das ich mir hier auf der Gamescom genauer angeschaut habe. Und dafür begrüße ich meine heutige Crew. Mit mir auf der Kommandobrücke sitzt der absolute Bethesda-Nerd und bestimmt heiße Anwärter auf den Preis des RBTV-Publikumslieblings, wenn es so einen Preis geben würde. Valentin, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für diese wundervolle, liebe Anmoderation.
Sehr gern. Ich freue mich riesig, dass du heute in Person hier bist.
Wir haben
ja schon mal über Starfield zusammen gesprochen.
Das ist richtig, direkt nach Release eigentlich.
Richtig. Und jetzt endlich mal fast auf der gleichen Couch. Nicht ganz, wir wurden getrennt, aber naja. Außerdem sitzt heute bei uns im Cockpit Commander Weltraum-Spaceman Micha, so nennt man ihn, der nämlich während unseres Gesprächs live das neue Update mit uns spielen wird. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, Commander Spaceman Michael. Ich mag diesen Titel. Ich werde mir Visitenkarten drucken lassen, auf denen das steht. Das
ist Commander Weltraum Spaceman Michael.
Ah, Commander Weltraum Spaceman, ja, ich habe schon gehört. Vielen Dank.
Schön, dass wir hier beisammen sitzen. Ich habe festgestellt, der Release ist ja jetzt tatsächlich fast auf den Tag genau ein Jahr her.
Ja.
Also in einer Woche, am 6. September kam es raus letztes Jahr. Und ich habe das Gefühl gehabt, seitdem gingen die Gefühle so auf und ab, nicht nur in der Massenwahrnehmung, sondern auch individuell. Also ich habe auch mal wieder positive Gefühle und dann sind sie wieder ganz tief abgefallen und dann irgendwie so mittendrin. Und wie ist es bei dir gerade, Valentin?
Ja, also ich habe es insgesamt, glaube ich, recht lange gespielt, so über 200 Stunden. Von denen stand ich vielleicht auch mal 20 bis 50 rum, weil ich dann gekocht habe und ich mache das Spiel dann immer nicht aus. Deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich bin einer der wenigen, glaube ich, die auf jeden Fall viel Spaß aus diesem Spiel ziehen konnte. Aber natürlich hatte ich auch die üblichen Bugs, auch Ärgernisse mit, warum ist das Writing jetzt hier nicht so, wie es eigentlich hätte sein können. Also was du schon angemoderiert hast mit dem verschenkten Potenzial. Ich glaube, ich war aber einer der wenigen, der nicht dieses Riesenproblem mit diesem ganzen Ladescreen-Gedöns hatte. Mhm. Weil dafür spiele ich dann Star Citizen. Ich mache das in verschiedenen Spielen.
Das stimmt. Was ist denn das Bedürfnis, was Starfield für dich abdeckt, wenn du sagst, die Space-Erfahrung ist es gar nicht so sehr?
Ja, genau, weil dieses ganze Raumschiff-Kampf-Ding fand ich von Anfang an recht langweilig, zu arcadig. Ich glaube, ich kann mich sehr viel in diesen Einzelmodulen verlieren, also dieses ganze Base-Building und auch die Raumschiffe konnte man ja eben auch selber bauen. Da habe ich unfassbar viel Zeit rein versenkt, könnte man schon fast sagen, weil Bethesda wollte ja auch so ein bisschen damit die Zeit strecken. Ich habe vor allem lange gebraucht, die nötigen Skills frei zu spielen, um überhaupt mal das machen zu können, was ich machen will. Und zwar ein Raumschiff mit den stärksten und schönsten Modulen zusammen zu vermüsern.
Und was ist das stärkste und schönste Modul? Das ist jetzt der exklusive Tipp von dir.
Das ist eine gute Frage, weil jeder NPC erzählt dir ja auch was anderes. Also ich glaube, ich habe ein Schiff aus Deimos-Sachen. Mhm. Aber als ich am Anfang damit direkt loslegen wollte, habe ich halt gemerkt, ach so, ich sehe hier noch nicht mal alle Module im Shop, beziehungsweise einige Sachen waren ausgegraut und so. Mhm. Und habe dann erst kapiert, nicht nur, dass ich einen Skillpunkt brauche, um das freizuspielen, sondern das war ja so, dass dann da sowas stand wie, gewinne 10 Space-Kämpfe und dann darfst du dieses Level 1 skillen.
Ja.
Und dann sind es 20 Space-Kämpfe, um Level 2 machen zu müssen.
Ja.
Ich brauche aber Level 4, um überhaupt das coolste Teil, was ich die ganze Zeit nur dran bauen will, überhaupt zu kriegen. Und ja. Ich würde sagen, das allein hat schon 100 Stunden gedauert.
Und dann machen die Space-Kämpfe ja erst Spaß, wenn man das coole Modul hat.
Exakt. Mir ging es vor allem um Optik, muss ich sagen.
Ja, ja, absolut, absolut. Micha, ich habe das Gefühl, ich muss zu dir rüberschreien, weil du wirklich kilometerweit von uns weg sitzt. Aber muss ich zum Glück nicht. Es fühlt sich nur unnatürlich an.
Ja. Ich höre alles.
Das stimmt. Du hörst absolut alles. Wie ist es bei dir? Du hast ja jetzt vor allem auch noch mal viel reingespielt wegen des Updates. Aber davor weiß ich, dass du auch ab und zu gespielt hast noch.
Ja, viel reingespielt ist schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich habe vorhin meinen Spielstand geladen, den ich zuletzt im, ich würde tippen, Januar, Februar ausgepackt habe oder zuletzt wirklich gespielt habe, wo ich mir dann auch gesagt habe, jetzt musst du es mal durchspielen. Weil ich es tatsächlich monatelang habe liegen lassen, ohne die Story zu Ende zu spielen. Obwohl mir natürlich alle Leute schon gespoilert haben, was am Ende passiert und ich sogar den Twist am Ende ganz cool finde, so was man dann machen kann, ohne zu viel verraten zu wollen. Ich hatte es halt nie durchgespielt. Habe dann gedacht, ich muss es mal durchspielen. War dann an sich gar nicht so beeindruckt auch wiederum davon, wie es erzählerisch gelöst ist und so, wie sie es machen. Also, und dann hat es mich wirklich verloren. Und ich habe jetzt mit Entsetzen festgestellt, dass ich trotzdem 80 Stunden in dem Spiel verbracht habe vorher. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich eines, von dem ich sagen würde, es hat wenig echte Highlights gehabt für mich. Und eine Sache, an der man es auch erkennt, ne, wie es mich verloren hat, wie es mich auch spielmechanisch verloren hat, ist, dass ich gerade bemerkt habe, ich habe unverteilte Skillpunkte immer noch im Charaktermenü. Das ist eine indiskutable Situation eigentlich für ein Rollenspiel, aber ich habe einfach kein Interesse mehr gehabt, die da noch reinzuverteilen. Aber weil ich mir natürlich auch schon die geilen Module fürs Raumschiff gekauft hatte, also da bin ich ganz bei Valentin, die hatte ich schon freigeschaltet dann natürlich und mir einen schicken neuen Fettbären gekauft, so heißt ja mein Raumschiff. Aber ja, es ist ein Spiel, was mich, ihr kennt doch diese Steam-Reviews, wo jemand schreibt, eigentlich gar nicht so geil, keine Empfehlung. Und dann steht drunter Spielzeit 600 Stunden. Und ja, ich habe über 80 Stunden drin. Ich habe Level 42 erreicht. Irgendwas hat es schon für mich getan, weil ich es auch, ich habe spielmechanisch gemocht. Ich mag die Shooter-Mechanik. Ich liebe Weltraumspiele. Ich mag das Design. Wir haben es schon mal damals bei uns in unserem letzten Talk-Up kurz nach Release. Ich liebe, wie Türen sich öffnen. Aber es war am Ende doch nicht erzählerisch gut genug, es hat nicht genug coole Sachen gehabt, nicht genug Highlights gehabt, als dass ich jetzt sagen würde, Mensch, es war ein richtiges Highlight für mich.
Ja, ein paar von diesen Sachen werden jetzt angegriffen im Shattered Space Add-on. Du hast es dir auch hier auf der Gamescom angeschaut, ja. Valentin. Ich glaube, du, Micha, warst so dermaßen beschäftigt mit Dingen, dass du wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal wirklich tief davon hörst. Oder ich freue mich richtig, dass wir dir jetzt davon erzählen können.
Ja, ich habe tatsächlich noch nichts davon gehört, außer den Sachen, die man halt so lesen konnte. Mhm. Ich bin dafür mit dem Buggy rumgefahren die ganze Zeit, aber da kann man später noch hin.
Richtig, aber du kannst schon mal, ich weiß nicht, wolltest du schon mal anfangen mit dem Buggy zu fahren für unsere Unterhaltung?
Wollen wir ein bisschen Buggy fahren?
Ja, das fangen wir schon mal an.
Ja.
Weil, genau, wir sprechen ja über zweierlei Dinge. Einmal das Update, das ist natürlich, geht total aus dem Namen Rev 8 hervor. Es ist ein Fahrzeug-Update, das ist auf jeden Fall eine fantastische Benennung. Ich glaube, wir haben wirklich bei jedem Mal, wo wir über Starfield gesprochen haben, und ich glaube, wir in der Konstellation auch, haben darüber geredet, es hätte Fahrzeuge gebraucht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch jemand, ich habe gerne diese Planeten erkundet. Aber am Ende muss man halt ehrlich sein, das Gameplay bestand aus Stick reindrücken oder halt W halten und geradeaus laufen.
Ja.
Und das war's. Und ja. Dann hast du ab und zu den Scanner noch aufgemacht. Wenn das Fahrzeug-Gameplay, und da hoffe ich jetzt sehr drauf, dass das dann spaßig ist, dann hat man nette Sprünge und so, dann, naja, ich spiele auch gerne Autospiele, dann habe ich noch das da ein bisschen drin. Also da verspreche ich mir ehrlich gesagt viel vor. Vielleicht würde ich mal wieder auf dem einen oder anderen Planeten landen, wo ich noch nicht war.
Ja, unbedingt. Und da habe ich wiederum noch überhaupt nichts von gesehen. Mhm. Also dafür sitzt Micha dann hier. Wir ergeben zusammen, zu dritt ergeben wir einen
Wissen. Das ist wirklich wunderbar.
Ja.
Wir decken alle irgendwas ab. Ja. Weil du hast es auch schon erzählt, du hast die Constellation Quest jetzt offensichtlich versucht abzuschließen.
Ja.
Ich habe die Hauptstory immer noch nicht fertig.
Ja,
und ich glaube generell viele Questlines gar nicht fertiggestellt. Weil ich bin dann anscheinend gerade unser Experte hier für diesen ganzen zähen Baukram und zähen Erkundungskram.
Ja, perfekt. Guck, wie wir uns einfach ergänzen.
Ja, Karte für zähe Erkundungskram. Das
ja, zäh musste ich einfach erwähnen. Ich muss ja auch fair sein.
Ja. Ich sehe gerade, okay, Micha, bitte erzähl uns, was da vor sich geht. Weil alles, was ich gerade sehe, ist, wie du mit dem Buggy erstmal durch die Luft geflogen bist,
ja,
könnte man sagen.
Der Buggy kann springen.
Aha.
Er fährt sich hier ein bisschen glitschig, weil das ist auch eine Schneewelt. Also da bricht er ein bisschen aus. Aber tatsächlich, er steuert sich ein bisschen wie der Mako damals in Mass Effect. dass er, naja, einerseits manchmal wie ein Flummi rumhüpft. Ja, er bleibt auch nicht wirklich stecken, sondern man kommt immer mit dem Ding voran. Und er hat Düsen, die ihn nicht nur nach vorne katapultieren, sondern auch nach oben, wenn man das möchte. Ah. Wenn man dann eben auf so einer Welt ist, Boing, der Flummi ist unterwegs, wenn man eben auf so einer Welt ist mit niedriger Schwerkraft, dann kannst du mit dem Ding halt ein bisschen durch die Luft fliegen. Er kommt dann zwar immer wieder runter, ne, wie sich so ein gutes Flugzeug gehört, aber er kann ein bisschen abheben und ich würde mal sagen, das ist schon nett. Ne? Also man kommt damit schneller voran, man kann Distanzen schneller überbrücken, man kann mit ihm schießen. Ne? Hier ist so eine Basis. Mit.
Oh cool, okay.
Da kann ich jetzt einfach ein bisschen um mich rumschießen. Diese Waffe, die er hat, ist unglaublich stark. Also zumindest die Gegner hier, die sind so Level 20 teilweise, 16, 20. Mit denen habe ich überhaupt keine Probleme, wenn ich in diesem Buggy drin sitze. Also er wirkt fast schon ein bisschen mächtig, er kann auch nicht kaputt gehen, oder zumindest habe ich es bisher noch nicht geschafft. Er hat zwar, wenn ich ihn jetzt runterfallen lasse, Bong aus dem Himmel, dann hüpft er zwar ein bisschen, aber er geht nicht kaputt, auch wenn er beschossen wird, geht er nicht kaputt. Ich kann zwar Schaden nehmen, weil er ist ja, wie man sieht, offen, ne? Also da kann man reinschießen sozusagen, aber es ist eine mächtige Waffe. Ich glaube, es ist halt, naja, es ändert nichts am eigentlichen Problem des Spiels, sage ich mal, ne? Dass die Planeten halt, es ist realistisch, aber halt auch trotzdem nicht unbedingt spielerisch spannend, sehr leer sind. Ne? Man hat lange Laufwege gehabt, ja, man kann jetzt schneller sich dann da durchbewegen. Dieser Buggy spawnt auch immer sofort neben deinem Raumschiff, nachdem du gelandet bist. Also du hast keinen Hangar, wo man den rausfährt oder so, wie in Star Citizen, sondern der steht dann halt dann einfach rum und ist einsteigebereit. Und dann kannst du halt direkt losflitzen, in dem Fall ein bisschen losrutschen auf diesem Schneeplaneten, um damit halt dann zum Questziel zu kommen und einfach schneller unterwegs zu sein. Das ist schon okay. Aber es ist halt ein Pflästerchen auf einem eigentlich nach wie vor nicht völlig durchdachten Design, würde ich mal sagen.
Ja. Funktioniert er denn so ähnlich wie die Power Armor oder so? Also, dass du ihn, wenn du ihn irgendwo stehen lässt, dann steht er da auch, aber du kannst einen neuen bekommen, oder?
Nee, ich kann ihn jetzt hier irgendwo abstellen und dann steht er da.
Okay.
Also, wenn ich jetzt sage, hier sieht er aus wie ein guter Parkplatz, hier ist so...
ja, das ist ein perfekter Parkplatz.
Mitten,
so zwischen den Felsen.
Hier zwischen den Felsen, das ist so ein nettes Örtchen, dann kann ich einfach aussteigen. Hier meine Begleiterin, die Andreja, oder wie sie heißt, die Haus-Varun-Anhängerin oder Angehörige aus der Constellation, fährt auch mit. Ne? Also da kann auch jemand mit sich reinsetzen in so ein Ding. Kann ich ihn einfach stehen lassen und kann halt sagen, okay, dann machen wir halt normal weiter. Hier, zu Fuß.
Ja.
Also schon cool, schon cooles Gimmick. Ich finde es cool, dass sie da zurückgerudert sind, weil der Bethesda ursprünglich gesagt hat, Fahrzeuge in unserem Spiel absolut unvorstellbar. Ja? Und plötzlich sind sie doch da und es geht doch. Eigentlich nur ein Pflaster und keine wirkliche Weiterentwicklung in dem Sinn, würde ich sagen.
Ja, aber ein erstes Pflaster. Und das, was du sagst mit dem, es war eigentlich unvorstellbar und dann war der Bedarf sehr hoch und sie haben es trotzdem gemacht. Du hast ja auch die Präsentation hier gesehen, Valentin.
Ja.
Und ich fand es, ich habe noch gar kein Adjektiv dafür, wie ich es fand, aber es ist mir aufgefallen, dass in der Präsentation der Entwickler, der das vorgestellt hat, sehr zurückhaltend, kleinlaut, er direkt als allererstes mal gesagt hat, ja, wir haben viel Feedback bekommen und haben das umgesetzt. Er hat es sehr vorsichtig formuliert, aber...
Aber meinst du jetzt in dem Video, was man gesehen hat, oder hast du mit einem Menschen geredet?
Um Himmels Willen, ich rede doch nicht mit Menschen, nein. Heiko hat tatsächlich das Interview mit ihm noch gehabt und hat ihn wohl, das kann ich auch noch erzählen, mit einer Sache die ganze Zeit sehr genervt. In der Kinopräsentation, wo der Entwickler da stand und erzählt hat, was jetzt in Shattered Space passiert.
Okay, darauf beziehst du dich, ja genau. Weil
genau.
Ich will kurz erwähnen, ich fand generell schon sehr auffällig, dass wir erstmal nur ein Video gezeigt bekommen haben und jemand wirklich nur eine Leertaste gedrückt hat und man saß dann im Raum und hat sich so eine Art Death Diary angeguckt, was man sich ja auch eigentlich bei YouTube angucken könnte, wenn es denn da wäre. Und das hat mir ein bisschen das Gefühl gegeben, dass sie so... damit abgeschlossen haben schon fast. Also sie bringen jetzt noch ihre Updates raus, aber normalerweise, das kennt man doch auch, dass da mal so ein enthusiastischer Entwickler mit Vollblut hinter seinem Spiel steht und das habe ich da jetzt nicht so erlebt.
Das stimmt, es war ganz kurios, weil es war einerseits so eine ganz vorsichtige Präsentation.
Ja.
Es war sehr wenig inszeniert, wie du schon sagst. Gleichzeitig war es auch noch zusammen gemixt mit der Indiana Jones Präsentation.
Mhm.
Also es war irgendwie so eine Sache. Sie haben sich da gar nicht richtig getraut, irgendwie jetzt groß Show zu machen.
Ja.
Waren auch, wie gesagt, so sehr zurückhaltend in der Präsentation selbst. Aber rein inhaltlich hatte man dann wieder das Gefühl, das ist eigentlich eine Menge, was sie da jetzt wirklich auch angehen von den
Kritikpunkten. Ja, das würde ich auch sagen. Also erstmal, glaube ich, machen sie nochmal eine Hauptkampagne in der Größe der Hauptkampagne aus dem Grundspiel. das hatte man ja auch so ein bisschen erwartet oder war ja bei Skyrim DLCs und so schon so ähnlich. Aber ist eben fraglich, wie viel Reparatur da wirklich noch stattfindet. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch.
Ja.
Also auf der einen Seite hatte ich zwar Spaß mit dem Spiel, aber ich habe auch viel mich geärgert und vor allem über den Umgang mit Bethesda. Wir haben gerade gesagt, der Release ist jetzt ein Jahr her und ich finde, in dem Jahr ist schon erschreckend wenig eigentlich passiert. Selbst diese Technik-Updates, die es ja zwischendrin gab, haben für mich wichtige Probleme immer noch nicht gelöst. Also
ja.
So sehr ich das Spiel mag, muss ich halt auch sagen, für die Konsumenten, es ist eine Frechheit, wie mit Performance und solchen Sachen einfach umgegangen werden, weil das Spiel sah nie gut genug aus oder war technisch nie weit genug, als dass man rechtfertigen könnte, dass man dafür eine 4090 und die neueste CPU-Technik braucht.
Ja, das stimmt. Du, absolut, du als Technikexperte ja auch, du hast da natürlich noch die Technik-Hintergründe.
Ja.
Guck, was wir noch alles finden, wie wir uns ergänzen alles.
Ja, das ist wundervoll.
Und jetzt habe ich noch eine Überleitung, wie Micha dieses Gespräch noch wieder ergänzt. Es ist einfach, es ist der Wahnsinn. Ich würde auch im Hintergrund schon zurecht bejubelt.
Ja.
Weil ich habe mich gefragt, Micha, da hast du ja oft als Geschäftsberichtsfan und Branchenexperte immer die Hintergründe. Wenn wir jetzt so drüber reden, Bethesda ist gerade irgendwie sehr vorsichtig in der Präsentation, sehr fast schon kleinlaut, wenn man das auch vergleicht mit diesem riesigen Showcase kurz vor Release, wo sie wirklich sehr auf die Kacke gehauen haben.
Ja, sehr doll.
Und jetzt sind sie sehr zurückhaltend. Und jetzt ist in dem Jahr so wenig passiert. Was glaubst du, ist denn hinter den Kulissen passiert?
Naja, ich glaube, worauf sie angewiesen sind, ist ja, dass Leute dieses Spiel spielen. Und zwar anhaltend spielen, damit sie weiter Geld damit verdienen können. Ich glaube, darauf ist es ja ausgelegt. Wir haben jetzt auch die Diskussion gesehen über die Bezahlquest, die sie anbieten. Das wird sicherlich nicht erst dieses Jahr entstanden sein, dieser Plan, sondern es wird durchaus zum Releaseplan von Starfield gehört haben, dass man halt dann anfängt, einzelne kleine Teile weiter zu verkaufen, ne, und den Leuten anbieten zu können, bis dann auch das große Add-on so kommt, sowas wie Shattered Space und vielleicht noch andere dann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie gesehen haben, dass es vielen Leuten so ging wie mir oder wie uns, ne, dass wir irgendwann das Interesse dran verloren haben und irgendwann gesagt haben, naja gut, jetzt haben wir es halt gesehen und jetzt wissen wir, was es kann und was es auch in coolen Momenten hat, aber wir wissen halt auch, dass es leider in manchen Sachen halt nicht so gut ist und dann müssen wir es jetzt auch nicht jahrelang weiterspielen, ne? Vielleicht so wie in Skyrim oder wie es manche Leute mit den Fallouts gemacht haben. Und das ist natürlich erstmal schlecht. Ne? Und dann sitzt man da und sieht vielleicht rückläufige Spielerzahlen oder sieht zumindest rückläufige Stunden, die insgesamt im Spiel verbracht werden und überlegt sich, was kann man machen? Ne? Wie kriegen wir die Leute dazu, weiter zu spielen? Wie kriegen wir die Leute dazu, das Interesse zu behalten? Und ich glaube, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, wo sie gesagt haben, wir brauchen sowas wie diesen Buggy, um den Leuten mehr Komfort zu geben und ein besseres Gefühl zu vergeben mit der Zeit, die sie im Spiel verbringen. Ne, dass es nicht nur ist, ich laufe über einen Mond. Weil das Laufen über einen Mond ist schön, es kann super atmosphärisch sein, wenn da dann am Himmel der Gasriese aufgeht und so. Da haben wir ja auch schon viel drüber geredet, ist eine tolle Stimmung. Einmal. Wenn man das dann jeden Abend wieder macht, ne, dann wird es halt irgendwann ein bisschen schwach oder nicht mehr so toll.
Ja.
So, und ich glaube, das war dann der Punkt, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwie größere Veränderungen und ich glaube tatsächlich, dass jetzt auch so lange nichts passiert ist, liegt daran, dass sowas wie der Buggy in der Creation Engine ein wahnsinniger Schmerz ist. Weil wenn ich an unsere Gespräche zurückdenke mit Moddern, die jetzt natürlich wenig Erfahrung haben mit der Creation Engine 2.0, aber halt mit der alten Creation Engine und so, also ich sag mal, fundamental anders ist die neue jetzt ja auch nicht, bewegte Objekte, insbesondere sich schnell bewegende Objekte, sind dort absolut schwierig umzusetzen, weil diese Welt so in einzelne Zellen unterteilt ist, die nachgeladen werden, wenn du dich hindurch bewegst. Und dieses Nachladen ist, wenn du dich zu schnell bewegst, nicht schnell genug. Also wenn du ein schnelles Fahrzeug gehabt hättest, in Fallout 3 beispielsweise, dann wäre die Welt nicht schnell genug geladen, sondern du hättest dann immer wieder anhalten müssen, dann wäre es nachgeladen mit dem Auto sozusagen, dann hättest du wieder weiterfahren können, dann hättest du wieder angehalten, dann hättest du wieder nachladen müssen und so weiter. Deswegen konnten sie da auch keinen Zug einbauen, der fährt auch keine irgendwie, ne? Und das haben sie jetzt hingekriegt, ne, mit ihrer Creation Engine. Der Buggy lädt nicht nach, zumindest habe ich es noch nicht erlebt. Aber ich glaube, das war ein ganz schöner Aufwand für sie, was ja auch dann der Grund dafür war, dass sie zuerst gesagt haben, Fahrzeuge nicht mit uns, ne, nicht mit Todd, Freunde. So, aber das ist, glaube ich, jetzt ein Teil ihrer der Problematik, vor der sie stehen, wie kriegen wir Leute dazu, im Spiel zu bleiben? Wie kriegen wir Leute dazu, die es damals vielleicht zum Release im Game Pass angespielt haben, wieder zurückzugehen und zu sagen, hey, in Starfield könnte ich mal wieder ein paar Stunden verbringen, das lohnt sich wieder, da auch zurückzukommen. Und ich hoffe halt, dass der Buggy jetzt nicht die einzige Maßnahme bleibt, die sie da ergreifen, weil dafür wäre alleine zu schwach. Aber ja, das, ich denke, das wäre so die Begründung dahinter.
Ja, und jetzt kommen wir mit den guten Nachrichten, denn es ist ja nicht die einzige Maßnahme.
Ja.
Und wir haben tatsächlich noch gar nicht hinter den Kulissen drüber gesprochen, was wir inhaltlich von Shattered Space gehalten haben. Deswegen bin ich jetzt super gespannt, das zu hören.
Ja.
Wir können es ja mal kurz zusammenfassen. Für alle, die es noch nicht gehört, gesehen, gelesen haben, was es jetzt wird. Genau, Micha.
Ja, eigentlich geht es nur um mich.
Genau, hauptsächlich erzählen wir es Micha. Aber er fragt für einen Freund natürlich. wir können ja mal ein bisschen erzählen, was wir so mitgenommen haben. Also, was das Allerspannendste ist, was auch so ziemlich das erste Wort war aus der Präsentation und eins, was sie sehr oft benutzt haben, war Handcrafted World.
Stimmt, ja. Das war ihnen sehr wichtig.
Ja. Es wird wieder eine handgebaute Welt sein und auch kein ganzer Planet im eigentlichen Sinne, sondern mehr eine große Open World auf einem Planeten. Und zwar auf dem Heimatplaneten der Varun. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehen kann, die ganze Zeit so auszusprechen. Aber diese religiöse Sektenfraktion, die große Schlange anbetet und so weiter. Mhm. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich fand sie nicht so spannend im Hauptspiel.
Nee, also man ist denen immer mal begegnet, hat sich gefragt, was ist mit denen, aber man hat ja auch nie Infos bekommen. Also ja. Ich glaube, es gab keine wirkliche Questline bisher zu denen.
Das stimmt. Man konnte ja theoretisch in der Charaktererstellung irgendwie sich diese Religion geben.
Ach ja, stimmt, ja.
Aber ich weiß nicht, ob das jemand gemacht hat. Also ich nicht.
Ja, man hatte ja auch keine Background-Infos. Warum sollte man das machen?
Auch, ne? So eine wilde Entscheidung. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben, aber ich habe mich das so oft gefragt. Wenn du ein neues Universum hast wie Starfield, du hast da direkt so Begriffe wie Varun und die große Schlange. Und dann sagen sie so, hier, du kannst Anbeter der großen Schlange sein, dann gehörst du zu den Varun. Aber dann steht da nicht, was das bedeutet.
Ja, dann sag ich ja.
Das war ein Riesenproblem.
Unglaublich. Schlange anbeten, wer möchte das denn nicht?
Also du hast es gemacht?
Nee, natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ich wollte Eltern haben, das ist wichtiger als eine große Schlange.
Ja, ich glaube, wir hatten alle die Eltern genommen, ne?
Ja, natürlich. Ja. Die Eltern sind die einzig wahre Entscheidung.
Die waren so cheesy, aber auch gut.
Ja, das stimmt. Sie waren so ein großes Highlight, dass es eigentlich eine Schande ist, dass sie versteckt waren als Fischer.
Ja, da wäre fast auch wieder noch mehr gegangen. Mal wieder die Potenzialnummer.
Ja, absolut, 100%. So, genau, und um die wird es gehen. Und es wird auf ihrem Planeten in ihrer Heimat spielen. Und total interessant, es wird sehr, sehr storylastig wohl, so wie sie es vorgestellt haben. Und die Story wird extrem düster, extrem gruselig und mit viel Mystery. Und unser Chefredakteur Heiko, der hat ja auch die Preview dazu geschrieben, der hatte auch das Interview und hat es die ganze Zeit mit Far Harbor verglichen aus Fallout 4. Und wohl so oft, dass er den armen Entwickler damit wirklich furchtbar genervt hat. In seiner Preview beschreibt er, wie gequält er die ganze Zeit gelacht hat, wann immer dieser Vergleich kam. Also ich weiß nicht genau, ob sie sich damit identifizieren. Aber sie haben selber auch in der Präsentation ja gesagt, dass sie sich orientieren an vergangenen Add-ons. So, erstmal zu dem Teil. Was war dein Eindruck von der Story?
Naja, sie haben ja irgendwie... Es fällt mir jetzt schwer, weil wir am vorletzten Messetag sind, das perfekt zusammen zu fassen. Also verzeiht mir, wenn es ein bisschen konfus wird.
Ach ja, wir sind alle konfus.
Aber
an dem
ich
Punkt.
Muss auch sagen, ich fand es auch noch ein bisschen konfus, weil anscheinend ist irgendwann da mal was mit einem Graph-Antrieb schiefgegangen.
Ja.
Der ist irgendwie explodiert, implodiert, ich weiß nicht genau. Mhm. Und das hat eben diese Welt von denen, die Heimatwelt, eben irgendwie zerrissen, deswegen Shattered World. Da fliegen überall so Steine rum und es gibt viele Gravitationsanomalien.
Ja.
Aber irgendwelche, Anführer oder Anbeter der Schlange, Kollegen von denen, sind wohl in so eine Art andere Welt gezogen worden.
Ja.
Und das war auch ein Punkt, der hat mich erstmal ein bisschen überrascht, weil Starfield hat sich ja gerade auch in ihrer ersten Marketingkampagne und am Anfang sehr viel Mühe gegeben und sich das sehr auf die Fahne geschrieben, wir wollen so realistische Space Exploration. Das hat mich auch sehr abgeholt, weil es das eher weniger gibt. Und jetzt kommen sie, aus meinem Verständnis, mit was völlig Übernatürlichem daher.
Komplett, ja.
Genau, das hat mich erstmal schon mal sehr irritiert als Entscheidung. Ich bin jetzt auch nicht voreingenommen dagegen, ich bin nur erstmal verwirrt. Wie siehst du das Ganze?
Ähnlich, ja. Ich war auch überrascht davon, weil Sie verändern im Grunde in jeder Hinsicht ihr ursprüngliches Konzept, was teilweise gut ist, weil vieles davon kritisiert wurde. Aber es ist auch überraschend, also dass Sie grundsätzlich erstmal sagen, wir gehen jetzt weg von dem prozedural Generierten und machen wieder was Handgebautes. Super, top, bin ich dafür. Dass Sie sagen, wir gehen weg von diesem sehr geerdeten NASA-Punk, was Sie immer so propagiert haben, fand ich auch überraschend, weil es ist, wie du beschreibst, es ist fast schon Magie im Grunde. Es ist Fantasy. Es war sehr viel so lila Lichter und Pew und lilafarbene Lichteffekte und Risse und Portale und bunte Aliens. Also nicht bunt im Sinne von bunt, es war ja sehr düster, aber auch nicht so diese grau-braunen, realistisch anmutenden Aliens, die im Grunde auch nur ein Hund sind mit einem Ohr mehr oder so.
Ja.
Ein dreiohriger Hund. Sci-Fi.
Sondern jetzt haben sie irgendwie gesagt, okay, keine Ahnung, das kam vielleicht ja auch nicht 100% gut an. Mhm. Es war eine eher kleinere Zielgruppe, die gesagt hat, sie mochten das Realistische.
Ja.
Und jetzt haben sie halt das irgendwie noch versucht. Und ich bin grundsätzlich extrem großer Fan ja von Mystery und Horror, absolut. Deswegen finde ich das per se schon gut. Aber lustigerweise, ausgerechnet ich, habe mir gedacht, ist das so smart, jetzt Horror und Mystery zu machen? Was mir halt gefehlt hat in Starfield, war nicht Horror und Mystery und noch düsterer, sondern mir hat halt der Fun-Faktor gefehlt.
Ja.
So der Chaos-Faktor, so der Fallout-Faktor.
Ja, genau.
Also auch in der Story und in der
Lore. Ja, absolut.
Genau, nicht nur im Gameplay. Und da dachte ich mir, hätten sie sich nicht mehr einen Gefallen getan? Ich spiele zum Beispiel gerade den Nuka World DLC für Fallout 4 wieder. Und der ist grandios. Ich bin überrascht, dass darüber nicht öfter geredet wird, wie toll der ist. Also man kriegt einfach einen kompletten Freizeitpark zu Füßen gelegt. Und das ist einfach ein Blast. Du bist die ganze Zeit auch dabei, so normale Freizeitparkaktivitäten zu machen. Gleichzeitig hast du aber auch natürlich den ganzen Wasteland-Faktor und so. Es verknüpft total toll die Lore mit irgendwie einem Spaßfaktor und Chaos und was total Neuem. Und da glänzt die Lore wahnsinnig in dem Add-on. Und ich dachte, vielleicht wäre nicht das was Besseres gewesen für Starfield, um so ein bisschen diesen Spaßfaktor reinzubringen?
Glaube ich auch. Direkt dazu, man hätte ja auch das, was man schon hat, diese Städte, die zwar für viele zu klein waren, aber mein Problem war eher, dass da waren ja ganz viele NPCs unterwegs, die Kulissen-NPCs waren, was ja sehr untypisch für Bethesda-Games ist, dass du nicht eigentlich jeden kennenlernen kannst.
Ja.
Geb denen doch alle noch eine Geschichte. Mach doch die Stadt noch voller und lebendiger. Nutz doch, was du hast und bleibt in eurem Universum. Weil ich finde, das gilt für jede Geschichte. Wenn du machst irgendwelche Regeln und Rahmenbedingungen auf und in dem Moment, wo du die so ein bisschen verlässt, verliert man mich zumindest auch, weil ich dann irgendwie denke, aber jetzt gibt es gar keine Logik mehr. Das ist ja in sich überhaupt nicht mehr kohärent. Und da habe ich jetzt, also wissen wir natürlich auch noch nicht, aber da habe ich ein bisschen die Angst, dass das jetzt passiert und dass es damit so quatschig wird. Du hast eben Zauberei, also Magie schon ins Spiel gebracht. Wenn man das Gefühl da durchgehend hat, dann ist es ja wirklich eher so, als würde man kurz in ein anderes Universum gehen, ein anderes Spiel spielen, was auch von Bethesda ist und dann wieder zurück in dieses, wie heißt es genannt, NASA-Punk?
Ja.
Dann wieder dahin zurück. Also sehr merkwürdig einfach. Ja.
Das stimmt, absolut. Und ich glaube, dass das theoretisch funktionieren kann, weil ihre DLCs oft sehr isoliert sind.
Das stimmt.
Beispiel auch Shivering Isles, was sehr isoliert war und auch anders als das Hauptspiel oder eben Fahrhabe war auch sehr anders.
Ja.
Das kann funktionieren, aber es ist wirklich sehr weit weg.
Das stimmt, ja. Ich muss da gerade an den Fallout 3 DLC denken. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber wo halt so ein Alienschiff, ich glaube Mothership Zeta oder so hieß das, das ist abgestürzt und dann wird man so hochgebeamt und das ganze Wasteland-Nummer ist weg. Du bist nur auf so einem artifiziellen Raumschiff und kämpfst gegen Aliens und kriegst die absolute OP-Waffe des gesamten Spiels und bist dann wieder im Wasteland.
Ja.
Und das ist auch so, das hat mich damals auch sehr rausgerissen und das fand ich da auch merkwürdig. Also ja, das macht Bethesda häufiger. Aber ich finde, sie haben sich eigentlich selber schon bewiesen, dass es nicht immer die beste Idee ist. Also,
das stimmt.
Weiß noch nicht. Ich weiß einfach noch nicht.
Das ist unser Fazit. Ich weiß nicht. Wir können an der Stelle auch Schluss machen. Nee, Micha, während du verträumt, ich sehe dich hier verträumt mit dem Buggy rumfahren und schießen. Was denkst du dazu jetzt, wo du es gehört hast?
Ich muss nur ganz kurz erstmal einen anderen Gedanken loswerden. Ich habe hier gerade die Karte aufgemacht, die Oberflächenkarte in Aquila City.
Ja.
Und guck dir diese Karte an. Das ist eine nützliche Karte.
Oh.
Das haben sie reingepatcht
an
irgendeinem Punkt. Schau mal, so richtig mit Icons und man kann sehen, wo man ist in dieser Stadt. Und Mein Gott, Fortschritt.
Bitte was? Das Fortschritt. Ist ja, dann ist es ja gar nicht das Buggy-Update, sondern das Karten-Update.
Ich glaube, das ist schon einige Zeit her.
Genau, das Karten-Update war ein Update vorher oder eines der vorherigen Updates. Aber wie gesagt, ich habe es eine Weile nicht angefasst und war gerade weggeblasen von der Karte. Egal, zurück zum Thema. Für mich das Zauberwort, was ihr gerade gesagt habt, was du gerade gesagt hast, Geraldine, ist einfach handgebaut. Handgebaut!
Ja. Das stimmt, ja.
Wenn Bethesda Sachen mit den Händen baut, werden sie toll in diesen Rollenspielen. Das war ja das, was Skyrim großartig gemacht hat, die Quests, die dann halt gut funktionieren. Das war das, was insbesondere so ein Add-on wie ein Shivering Isles für ein Spiel, das ich hier nicht erwähnen darf, toll gemacht hat.
Oblivion,
oder
halt auch Dankeschön.
Verhaber für oder auch ein Verhaber für Oblivion, dass sie halt nicht...
Was?
Für Oblivion, Quatsch, für Fallout 4.
doch, ist richtig.
Meine Güte. Oder auch die Welten, die man besuchen konnte in Dragonborn?
Ja.
Da waren wir auch in diesen anderen Welten unterwegs, da in dieser Bücherwelt und so, diese Sachen. Also immer wenn sie kompakter gehen in ihren Spielen, machen sie eigentlich die viel besseren Geschichten und die viel besseren und cooleren Erlebnisse. Und das ist halt so, das sind diese zwei Bethesda-Seelen, dass sie immer erstmal sagen, okay, wir wollen riesig sein, ne? Wir wollen dieses riesige Universum haben, wir wollen hunderte Welten, hunderte Planeten, hunderte Sonnensysteme, wenn doch eigentlich, zumindest gefühlt jetzt für mich als Außenstehender, der richtige Weg wäre zu sagen, hey, machen wir doch ein Starfield erstmal mit 10 Sonnensystemen, aber die bauen wir von Hand. So richtig geil. Wie es Valentin gesagt hat, dann hat halt jede Oma in Aquila City einen Namen und zumindest einen netten Satz, den sie sagt.
Ja, genau.
Ja. Und ist ein bisschen was Besonderes. Dann stecke ich doch lieber die Arbeit in Details, die mir in Erinnerung bleiben, als sie in diese riesige Breite und einen Zufallsgenerator zu stecken, der diese Breite befüllen muss und der dann doch immer wieder dasselbe auswirft. Also eigentlich wissen sie, und das zeigen sie jetzt dann wahrscheinlich auch wieder mit Shattered Space, dass sie besser sind, wenn sie kleiner sind. Aber sie machen es halt nicht. Weil es dann auch wieder ihr Markenzeichen ist oder auch ihr Marketing ist, irgendwie riesig sein zu müssen.
Ja, aber schade. Das ist interessant, weil das ist so ein bisschen für mich das Peter Molyneux-Problem.
Ja,
das
oder?
Das ist zu überambitioniert. Voll. Und dann stellen sie wahrscheinlich auch erst in dem Prozess fest, okay, wir können doch nicht alles so machen, was wir wollten. Und dann ist halt alles so ein bisschen halbgar. Also ich muss mich ja da absolut recht geben, wenn sie sich auf was fokussieren, ist das cool.
Ja. Aber es ist eigentlich sehr paradox, weil ich meine, die wenigsten Leute, die zumindest Fan von Bethesda sind, deren Geschmack das ist, würden sagen, Bethesda macht keine guten Open Worlds. Das ist schon so, dass sie gute Open Worlds machen.
Ja.
Aber sie machen noch bessere, kompakte Welten.
Ja.
Die sind noch besser. Es ist mir auch neulich gerade wieder richtig aktiv aufgefallen, wie krass viel höher die Qualität in vielen ihrer Add-ons ist als im Hauptspiel.
Stimmt.
Selbst wenn die Hauptspiele gut sind.
Ja.
Wie gesagt, also Shivering Isles und Oblivion ist ein perfektes Spiel, da sind wir uns alle einig. Aber selbst Shivering Isles ist einfach in der Qualität so viel höher als das Hauptspiel. Allein die ganzen Designs, die da drin stecken, die Designs von den neuen Rüstungen, die man kriegt und so.
Ja.
Allein die, so im winzigsten Detail sieht man schon, wie viel höher die Produktionsqualität da ist, wenn sie sich austoben können im kleinen Rahmen. Nuka World genauso. Nuka World hat das insaneste Environmental Storytelling. Da kann das Hauptspiel im Leben nicht mithalten. Und das macht so viel Spaß, das zu sehen, weil man das Gefühl hat, da haben die sich so austoben können irgendwie.
Ja.
Also richtig toll.
Aber das wirkt ja irgendwie ein bisschen wie ein Managementproblem, was sich immer wiederholt.
Ja.
Also anscheinend, die können doch mal draus lernen, wir brauchen halt so und so viel Zeit für die Basis und dann brauchen wir noch mal so viel Zeit, die Basis mit was Coolem zu befüllen.
Ja.
Und das machen sie aber immer wieder erst im DLC gefühlt.
Ja.
Also die lernen nicht aus ihren Fehlern, wollte ich gerade sagen, aber jetzt kam das Buggy-Update und das war ein seltenes Schuldeingeständnis fast schon von Bethesda. Sie haben zwar nichts dazu gesagt, aber sie haben ja vorher immer gesagt, nein, das ist alles Design und Intended und das soll so, es braucht kein Buggy. Und irgendwann kam der Buggy.
Ja.
Und das heißt doch eigentlich, okay, ihr hattet vielleicht recht und ihr wollt ihn so unbedingt, na gut, jetzt geben wir euch auch recht und bringen es halt rein.
Ja. Und das scheint gerade so ein bisschen die Devise zu sein. Sie sagen zwar nichts dazu, aber sie machen es dann besser.
Also
genau bei Shattered Space, wo sie es natürlich schon auch angekündigt haben, aber jetzt wirklich ganz schön die Party zurückgefahren haben im Vergleich zu damals und sehr, sehr zurückhaltend das ankündigen. Und dann wird es vielleicht aber auch dann richtig gut, weil sie sagen, wir haben wirklich eine dichte Story. Das haben sie auch mehrmals betont, es soll eine sehr dichte Story sein, sehr sogar auf mechanisch kleinerem, engerem Raum.
Ja.
man soll nicht mehr so weite, ich habe es mir furchtbar notiert während der Präsentation, ich habe es genannt, nicht mehr so viel Far-Away-Shoot-Shoot-Geballer, so mache ich mir Notizen, aber man soll nicht mehr so weite Passagen haben, wo man irgendwie am Horizont geht, auf Leute schießt, sondern es ist sehr beengt auf engem Raum und ja. So. Fand ich auch spannend, weil auf der anderen Seite wurde in der Präsentation nicht unbedingt Nahkampf gezeigt, sondern trotzdem Shooter-Gameplay. Und der Nahkampf wurde auch ein bisschen kritisiert noch.
Ja, stimmt, es wurde sehr viel Shooter-Gameplay gezeigt, jetzt wo du es erzählst und so ein bisschen halt dieses Springen durch die Gravitationsanomalien. Und dann hat man eben noch sehr viel diese Geisterwesen, die irgendwie in dieser anderen Welt... Aber hast du das verstanden? Ich habe wirklich zu wenig verstanden. Was ist die Geschichte? Also, in welche Welt wurden die gezogen? Oder wollten sie das vielleicht nicht verraten?
So wie ich das verstanden habe, weiß man das nicht genau. Oder sie haben es zumindest noch nicht gesagt. So wie ich das verstanden habe, ist der Hook, das Wichtigste an der Story, dass Leute verschwunden sind, wie du meintest. Dass es Vermisste gibt und dass einer dieser Vermissten der Anführer der Varun selber ist. Und dass eben jetzt Chaos auf ihrem Planeten herrscht, weil jetzt möchte jeder der Anführer sein. Jeder will jetzt plötzlich seine Rolle übernehmen, obwohl niemand weiß, ob der überhaupt tot ist.
Ja.
Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig ist irgendwie die Stadt halb zerstört, Leute sind tot, alles sehr mysteriös. Das Einzige, wo ich auch ein bisschen drüber gestolpert bin, war, dass sie gesagt haben, auch es gab ging irgendwie um Experimente oder zu viel so Grafsprung-Geschichte irgendwie. Und sie haben das so formuliert, von wegen Starfield sei ja ein Spiel, wo es viel um Erkundung geht. Und Shattered Space zeigt jetzt quasi, was passiert, wenn der Erkundungsdrang zu weit geht.
Stimmt, ja. Gut, dass du das nochmal erwähnst.
Ja.
Weil das ist ja wirklich die ganz gegenteilige Message von dem, was die Constellation eigentlich will. Die sind doch alle, die wirken für mich immer alle ein bisschen wie auf so einer Droge. So, oh, lass uns erkunden. Ich will unbedingt erkunden und ich will ein Artefakt.
Ja.
So, und die sind jetzt das Gegenteil. Die sagen, oh, wir haben gelernt, erkunden schadet nur.
Richtig. Fand ich auch eine spannende Formulierung. Also, weil es ja fast den Spieler schon outcallt, sozusagen. Jetzt also, hör doch mal auf, Starfield zu viel zu erkunden. Du verlierst nur was, weil du landest nur auf einem leeren Planeten. Nee, keine Ahnung.
Du verlierst dich.
Was denkst du dazu, Micha?
Ich bin gerade völlig perplex, weil ich ja weiterspiele, während ihr redet.
Du hast dich schon verloren.
Du hast dich verloren, Micha.
Ich hab mich schon verloren. Nicht erkunden, sondern darin, dass man mit dem Buggy auch in Städte reinfahren kann. Man ist wirklich völlig frei, wo man mit dem Buggy hinfährt. Also das haben sie nicht, das ist nicht irgendwie restriktiv oder so. Mhm. Man kann auch in Aquila City mit dem Buggy rumfahren und man kann auch Passanten versehentlich mit dem Buggy überfahren.
Oh Gott.
Und ich bin gerade mit dem Buggy versehentlich auf eine Bürgerin draufgesprungen, wurde dann von ihr auf dem Kopf kurz getragen, dann hat sich mein Buggy auf ihrem Kopf gedreht und ist wieder runtergefallen. Dann ist die Security feindlich geworden und Andrea, die mit mir unterwegs ist, ist in dem Moment ausgestiegen und hat gesagt, ich habe was zu besprechen. Ist genauso passiert, ihr könnt es sehen. Also,
was hatte sie zu besprechen?
Wir haben noch nicht gesprochen, ich habe noch keine Zeit gehabt, weil jetzt muss ich mit dem Buggy hier rumballern, weil mich alle angreifen. Aber das, ganz wunderbar. Aber das finde ich, das ist ja genau dieses Eingeständnis, von dem ihr geredet habt. Ne? Dieses, wir wollen die Leute nicht in die Breite schicken, ohne irgendwas zu tun, sondern wir wollen sie kompakt durch eine tolle Geschichte führen oder durch einen tollen Schauplatz führen, durch eine tolle Location führen, die auch mehr Besonderes hat. Und das ist ein bisschen das, was ich aus diesen Mystery- und Horror-Elementen ziehen würde, als das All von Starfield sonst hat. Weil für mich als Fan von Space Games war der Weltraum von Starfield ziemlich langweilig. Du hast halt mal hier ein paar Asteroiden und du hast einmal eine Mission gehabt in so einem Plasmasturm oder sowas, wo ein Frachter drin feststeckt und langsam zerstört wird von diesem Sturm oder so. Aber es gab keine tollen Weltraumphänomene, kein schwarzes Loch, aus dem du, in das du reinfliegst oder rausfliegst oder Matthew McConaughey bist und irgendwie sonst was machst. Ne? es gab keine irgendwie anderen Weltraumnebel oder Stürme oder riesige Weltraumkreaturen, ne? Könnte man ja auch haben, so Space-Wale, ganz beliebt in Star Wars, habe ich gehört. Also es war einfach ein vergleichsweise langweiliger Weltraum. Und wenn ich das jetzt höre, dieser Planet, der von der Gravitation zerrissen wurde, dass da irgendwie diese Gesteinsbrocken im All rumfliegen und Anomalien unterwegs sind, könnte man sich ja auch denken, dass sie auch da zumindest mal anfangen zu versuchen, mehr zu machen. Und das ist ja auch wieder genau das Potenzial, was du vorhin angesprochen hast, Geraldine. Man könnte mehr machen.
Mhm.
Sie hätten die Möglichkeit und sie haben Mechaniken drin, was Schwerelosigkeit angeht, was halt irgendwie andere Sachen angeht. auch da aus den Weltraum-Levels mehr zu machen. Sie werden nie daraus irgendwie eine komplette Weltraum-Open-World machen ohne Ladepausen. Darauf ist das Spielsystem halt einfach nicht ausgelegt. Aber zumindest, was man zwischen diesen Ladepausen erlebt, das ist doch ein tolles Motto, was man zwischen den Ladepausen erlebt, soll auch wenigstens Spaß machen.
Ja, absolut. Da muss ich übrigens noch einen kleinen Schwenk machen, weil wir ja gerade sowieso wieder auf dein Buggy-Gameplay schauen. Weil das musste ich ohnehin noch
hast
loswerden.
Hast du Buggy-Gameplay oder Buggy-Gameplay gesagt?
Tja, vielleicht
einmal
beides.
Musste der Witz jetzt einfach sein. Genau.
Boah, stark. Oh mein Gott.
Deswegen haben sie das Update auch nicht Buggy-Update genannt.
Ja.
Okay,
ah,
klar. Jetzt das schließt
sich. Das wäre ein Level von Selbstironie gewesen, den ich Ihnen erst in weiteren 12 Monaten zutraue. Ja.
Manchmal sind Dinge auch, also ist ein Joke, liegt so auf der Hand, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht
sieht. Ja.
Er ist mir nicht eingefallen,
mir auch nicht.
Eben. Aber
ja.
Fantastisch.
Sehr
Wahnsinn.
Gut.
Er lag zu sehr auf der Hand.
Ja.
Also, boah, brillant. Nee, ich wollte darauf hinaus, was mir noch wahnsinnig gefehlt hätte an dem Buggy-Update. Jetzt können wir es nicht mehr ernst nehmen.
Ja.
Wäre Radio gewesen. Das hätte mir wahnsinnig ein klassisches Fallout-Radio.
Ja.
Weil eigentlich hat Starfield auch einen tollen Soundtrack an sich. Und was ja auch total gut ankam damals, war der Rocketman-Trailer, wo das total gut einfach gepasst hat, mit so ein bisschen Oldschool-Musik und so, ein bisschen Retro-Feeling. Total. Das hätte mir wahnsinnig gefehlt. Ich glaube nicht, dass das ein Gratis-Update gewesen wäre, weil ja da allein die Lizenzrechte für die Musik dann mit drin gesteckt hätten.
Stimmt.
Wäre ich aber auch bereit gewesen oder hätte ich angemessen gefunden, das als Bezahl-Update für, sagen wir mal, irgendwie 4-5 Euro anzubieten oder so.
Ja, hätte ich auch fair gefunden.
Ja,
auf jeden
oder?
Fall. Und gerade, ich meine, es ist ja dann doch so Fallout-ähnlich. Bei Fallout gibt es ja auch keine Fahrzeuge. Da ist es nicht schlimm, weil du an jedem Wegesrand sofort was Gutes findest. Aber auch Fallout hat die Momente, wo du mal ein bisschen länger geradeaus latscht einfach nur. Und das Radio rettet alles.
Ja.
Und es wäre ja hier auf dem langweiligsten Mond, auf den du kommen kannst, genauso gewesen.
Ja.
Es wäre direkt ein besserer Mond dadurch geworden.
Komplett.
Sicherlich gibt es bestimmt schon eine Mod, wo irgendjemand einfach nur die Fallout-Tracks da rein packt. Und sicherlich merkt man dann sofort, wie gut das funktioniert, weil die trostlose Stimmung, die durch diese 20er, 30er Jahre Musik bei Fallout irgendwie erzeugt wird oder unterstrichen wird, die funktioniert ja auf dem Mond ganz genauso. Also ich gebe dir absolut recht, Musik bitte.
Ja, das wäre vor allem, weil sie ja immer gesagt haben, das ist volle Absicht, dass man sich auch mal einsam fühlt und dass man auch mal gar nichts erlebt und dass es auch mal komplett leer und karg ist. Und ich habe das sogar in der Gameplay-Präsentation damals vor Release total gefühlt und habe gedacht, ja, ich verstehe, was sie machen wollen, wenn das Teil des Spiels ist. Aber da lief halt Musik während der Präsentation.
Stimmt, ja.
Und deswegen fühlte es sich gut an. Und ich dachte mir, klar, wenn ich auf meiner einsamen Mondbasis sitze und irgendwie einen Sonnenunteraufgang, was auch immer, wie dann die Sonne da funktioniert, wo ich mich gerade aufhalte, sehe und dabei läuft Rocketman, natürlich, fantastisch.
Das
bin ich
super,
dabei.
Genau, ja.
Ja, aber leider haben sie das halt nicht gehabt und ich finde, das hätte perfekt jetzt zu dem Fahrzeug-Update gepasst, da Musik reinzubringen.
Absolut, ja. Genau, weil sie brauchen vielleicht irgendwas, wo das herkommt. Gut, das war der Pip-Boy. Ich würde auch akzeptieren, wenn ein Raumhelm, den kauft man sich und da ist dann ein Radio verbaut.
Ja.
Aber meinetwegen, spätestens bei dem Fahrzeug. Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, Fahrzeug und Monde erkunden und so, Micha hat ja eben nochmal die Karte gezeigt.
Aha.
Und da ist mir auch aufgefallen, erst dachte ich noch, juhu, die Karten sind da. Für die Städte absolute Hilfe, da gerade kompliziertere mit mehreren Ebenen, super gut. Aber jetzt haben ja auch alle prozedural generierten Quadranten, die man eben bereisen kann, haben jetzt auch eine Karte. Und da habe ich mich gefragt, warum ist die denn direkt hundertprozentig aufgedeckt? Weil jetzt ist mir dann Folgendes passiert. Ich habe dann immer die Karte geladen und gesehen, okay, hier sind keine Hügel, ich wollte einen coolen Hügel finden, ich fliege hier wieder weg. Und das ist aber ja auch Teil der Erkundung, dass man rumgeht und irgendwie hinter der nächsten Kuppe denkt man, oh, was für ein Ausblick, das habe ich jetzt ja gar nicht erwartet. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil die Karte mir quasi spoilert, dass es das gibt oder nicht gibt.
Ja.
Das heißt, es wäre jetzt ist für mich ein No-Brainer zu sagen, du hast halt eine graue Karte und da, wo du lang gehst, kannst du dich dann orientieren.
Stimmt.
Also deswegen, das ist so gefühlt auch wieder nicht zu Ende gedacht und da passt für mich dieses tolle Wort verschlimmbessert so ein bisschen, weil so richtig, sie versuchen zu fixen, aber ich wurde dann wieder in Punkten, die mir schon Spaß gemacht haben, wieder enttäuscht und habe eigentlich was verloren, was für mich zumindest drin war. Also kann man da überhaupt alle zufriedenstellen, ist die Frage. Können sie überhaupt noch alles retten? Ich glaube nicht.
Das ist ein wirklich guter Punkt, weil ich glaube, dass sie mittlerweile vor ein bisschen schwierigem Puzzle sitzen einfach.
Genau.
Ja.
Sie haben irgendwie am Anfang diese Vision gehabt, oder ich weiß, man weiß natürlich nicht, was wirklich Ihre erste Vision war, aber so wie es kommuniziert wurde, war, glaube ich, wirklich das, was Sie inspiriert hat, zu sagen, wir machen mal ein ganzes Bethesda-Universum. Ich glaube, das war wirklich der Funke am Anfang, der Sie inspiriert hat. Dann sind Sie wahrscheinlich im Laufe der Entwicklungsjahre da auf Hürden gestoßen, haben festgestellt, wir können nicht irgendwie ohne Ladezeiten die Planeten anfliegen. Wir haben außerdem irgendwie Probleme damit, dass wir die nicht alle spannend und unterschiedlich füllen können. Wir müssen viel prozedural füllen. Dann hat sich viel irgendwie so verändert. Dann haben Sie festgestellt, das, was Sie jetzt rausgebracht haben, kam nicht so gut an. Also gehen Sie da auch wieder 3 Schritte zurück. Und jetzt passt nicht mehr alles perfekt zusammen, oder? Mhm. Es greift nicht mehr so gut ineinander. Micha, du siehst nachdenklich aus.
Ich bin sehr nachdenklich, weil ich gerade versucht habe, Billard zu spielen im Spiel. Und es geht nicht. Ich habe extra versucht, einen Kö so zu nehmen, dass man die Bälle... Aber es ist eine andere Geschichte. Was ich euch gerade zeigen möchte, ist die zweite neue Sache, die es jetzt auch gibt, seit einiger Zeit, nämlich die Trackers Alliance. Das ist so ein Kopfgeldjäger-Club, eine Kopfgeldjäger-Gilde, die Aufträge anbietet. Und der erste davon ist auch schon so ein bisschen Story-Quest-mäßig, ne? Also vertont und mit irgendwie Ereignissen und Wendungen, die da passieren.
Aber nur der erste, oder?
Nur der erste, ja. Genau. Und es gibt noch einen zweiten und der kostet Geld.
Ach, das ist die Nummer. Das habe ich immer nicht verstanden, was damit gemeint ist. Das ist da enthalten, okay.
Genau, das ist da enthalten, weil hier ist dieses Kopfgeldjagd-Board, ne? Also wo man sich neue Kopfgeldjagden irgendwie auswählen kann. Die sind zwar immer schön befüllt, aber die sind einfach zufallsgeneriert. Da wird irgendwo ein Verbrecher auf irgendeine Welt gesetzt, in eine Basis voller Piraten und dann kannst du da hinfliegen und den irgendwie verhaften oder erschießen oder sonst was. Und wenn du noch eine Mission haben möchtest, die eine Geschichte erzählt, dann musst du dafür 7 € im Creation-Menü irgendwie abdrücken. 700 Credits kostet es dort. Und Kotaku hat diese Mission getestet und hat schon geschrieben, sie ist irgendwie so zäh und ein Beleg für die Leblosigkeit dieses ganzen Spiels. Weil sie auch einfach auch wieder nicht gut gemacht ist. Und 7 € sind schon eine ganze Stange Geld, ehrlich gesagt, dafür, dass man eine Quest kauft. Und da sieht man halt, dass ihre ganze Monetarisierungsidee, die da dahinter steckt, die ja, wie gesagt, schon älter sein muss als im letzten Jahr entstanden, dass das nicht funktioniert. Also wer würde denn dann jetzt, nachdem man eine Quest erlebt hat für diese Trackers Alliance, noch eine zweite kaufen wollen, wenn schon die erste jetzt nicht so ultra cool war? Und wer würde denn jetzt auch weiter für diese Trackers Alliance arbeiten wollen an reinen zufallsgenerierten Aufträgen? Ich meine, ja, ich kann jetzt hier schon sagen, okay, dann suche ich jetzt halt den Verbrecher auf Mufrit VB, so heißt der Planet, denke ich, und dann teleportiere ich mich dann da halt hin und dann fahre ich mit dem Buggy hin und dann räuchere ich die Basis aus und dann verdiene ich neue Währungen, mit der ich mir dann auch wieder besondere Items freischalten kann oder Belohnungen freischalten kann. Aber es ist halt alles nicht toll. Es fühlt sich alles nicht besonders an. Es fühlt sich alles nicht irgendwie nach was an, was man so, oder wo sie sich richtig halt Mühe gegeben hätten und Mühe reingesteckt hätten. Und dann würde ich doch nicht sagen, hey komm, dann haue ich doch da nochmal 7 € raus, um dann zumindest nochmal ein bisschen Story zu kriegen. Sondern wenn, dann hätte ich da tatsächlich, und das muss ich ehrlich sagen, erwartet, dass man die Story-Mission dann zumindest geschenkt kriegt. Ne, dass sie dann sagen, okay, du kriegst die Story-Mission kostenlos in dieser Trackers Alliance. Das ist jetzt unsere Entschuldigung dafür, dass halt doch Teile des Spiels nicht das waren, was vielleicht Leute erwartet haben, die zumindest eine kompaktere Geschichte und keine zufällig befüllten Planeten haben wollen. Aber nee, sie verkaufen es.
Du hast gerade so wichtige Dinge für mich connected, weil ich habe nur davon gelesen, dass es diese dreiste Mission für 7 € geben soll. Und dann fange ich eben vor ein paar Wochen wieder an und denke so, das ist ja immer schwierig bei den Bethesda Games, komme ich überhaupt in mein Safe nochmal rein? Checke ich, was hier eigentlich abging? Es ist irgendwie über ein halbes Jahr vergangen. Und denke halt so, huch, was ist das denn? Es gibt eine Fraktion, ist die neu? Ich dachte so, vielleicht habe ich die vielleicht noch verpasst. Freue mich so richtig, weil die ist gefüllt mit Stereotypen und hat mich deswegen direkt irgendwie an die Kämpfergilde von Oblivion erinnert. Da gibt es auch den Starken, der ein bisschen Angst hat und so. Es ist alles predictable, aber irgendwie mag ich diese Trashigkeit im Writing auch ein bisschen.
Ja.
Und mach diese erste Mission und denk noch so, oh, das könnte cool werden. Hier am Ende werde ich doch bestimmt safe wieder der Boss und stoß an diesen Punkt, den du gerade sagst und denk so, okay, alles klar, jetzt habe ich hier die erste Mission, ist ja ganz nett hier. Wie geht's jetzt weiter? Und dann dachte ich, ich muss diese autogenerierten Missionen machen, um die zweite Story-Mission zu bekommen.
Ja.
Und mach die und nichts passiert. Oh, und ich habe das nie connected, dass dann diese 7-Euro-Mission kommen soll. Das sagt einem das Spiel ja noch nicht mal klar. Also das ist ja absolut verrückt. Und die autogenerierte Mission ist auch nochmal extra schlecht, weil, haltet euch fest, die reden alle davon, dass es in dieser Gilde gibt's Leute, die sind immer für Töten. Und es gibt einen, der hat jeden bisher nur gefangen genommen, noch niemanden getötet und immer den Behörden übergeben. Und ich dachte so, okay, ich bin eine gute Bürgerin, ich gebe natürlich auch meine Kopfgeldgefangenen dann ab. Und diese autogenerierten Missionen sind aber nur mit Kill das Ziel.
Ja.
Und dann habe ich alle Piraten gekillt, um den letzten das Ziel. Dachte ich, dann gibt der halt auf. Nee, und ich stand so lange vor denen und habe versucht aufzugeben, meine Waffe niederzulegen. Ja. Alles habe ich versucht. Und er hat mich immer wieder erschossen, bis ich dann nur noch ihn erschießen konnte und mich wie der schlechteste Mensch fühlen musste. Und jetzt muss ich auch noch 7 Euro ausgeben. Das kann doch nicht sein.
Ich bin in deinem Namen so enttäuscht gerade.
Ja, wirklich. Also, und ich wusste, dass ich das ist unglaublich. Ja. Das ist ja fast genauso schlimm wie die Bezahlmods.
Ja. Und das ist halt, also das ist halt das, was wir auch immer sagen, wenn du halt wirklich zu offensichtlich merkst, dass irgendein System eingebaut wird, der Monetarisierung wegen und nicht, weil sie glauben, dass es einfach cool ist und weil es Spaß macht und weil man gerne damit interagiert. Das ist immer das Schlimmste, was dir passieren kann bei einem Spiel, weil es halt dann einfach, dann zerbricht das. Dann zerbricht die Immersion, dann zerbricht irgendwie dieses Gefühl, dich in einem coolen, glaubwürdigen Universum zu bewegen, sondern ich bewege mich halt in einem Universum, was dann Geld von mir möchte am Ende im echten Leben.
Ja.
Das ist immer sehr, sehr schade.
Absolut. Kollege Obermeier hat doch bei euch gerade ein Video über diese Bezahlmod-Sache gemacht und das habe ich mir angeguckt. Und er hat ja wirklich so einen tollen Clip von Todd Howard gefunden, wo Todd Howard in irgendeinem Interview sagt, people will buy everything. Und nach der Logik scheint das wirklich jetzt wieder entschieden worden zu sein. Also ich bin schockiert, dass dieses Motto nach wie vor offenbar durchgezogen wird bei den internen.
Oh Gott, aber das ist auch so die Art Clip, das bereust du dein Leben lang, dass du das gesagt hast.
Ja, ich glaube auch. Ja, das ist auf jeden Fall bestimmt auch ein bisschen im anderen Kontext vielleicht, weil ich weiß es nicht genau, aber ich zitiere es trotzdem gern, weil es hier gerade so herrlich passt.
Es muss zitiert werden. Also er ist ja auch ein erwachsener Mann, er ist verantwortlich für die Dinge, die er raushaut, aber es tut mir auch ein bisschen leid.
Ja, natürlich. Es ist irgendwie so ein bisschen von beidem.
Ja.
Also ich bin ja ungern hämisch und ich finde, Todd Howard hat auch keinen leichten Job, wenn man 8 Jahre lang oder so in so einem Spiel arbeitet und das irgendwie zusammenhalten muss und die Mission und die Vision zusammenhalten und kohärent halten muss. Das ist super schwer, das habe ich schon gemerkt. Dass alleine eine Gamescom zu planen, ist schon wahnsinnig schwer. Also wie ist es dann erst so ein Ding hier auf die Beine zu stellen? Deswegen eigentlich großen Respekt davor. Und trotzdem, es muss raus, als am Anfang des Gameplay-Trailers zu Indiana Jones und der große Kreis dasteht von Produzent Todd Howard, dachte ich so, wofür steht das jetzt? Also, was wollen Sie mir denn damit jetzt sagen? Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich liebe Indiana Jones. Ich finde die Machine Games-Spiele, auch Wolfenstein, absolut großartig und fantastisch. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das dann zu spielen. Aber warum ist denn Todd Howard der Produzent? Also, ist das eine gute Nachricht? Verkaufen die mir dann auch einzelne neue Schauplätze für Indie? Irgendwie? Oder ist dann die Welt von Indie prozedural befüllt? Oder was haben die da für komische Pläne? Also... Da war ich ein bisschen perplex, einfach inwiefern dieses produziert von Todd Howard ein Qualitätsmerkmal sein soll, das man auf weitere Spiele auch projizieren kann. Also ich glaube, sie überverkaufen auch diese, ich meine, da arbeiten ja hunderte Leute auch an Starfield und am nächsten Elder Scrolls und so, sie überverkaufen vielleicht auch diese Person Todd Howard manchmal ein bisschen.
Ja, ich glaube aber, das Lustige ist, dass es allen so ging. Also ich glaube nicht nur, dass alle Zuschauer gemischte Gefühle hatten bei der Einblendung oder künftig auch gemischte Gefühle haben werden, wenn es um die Namen Todd Howard und Bethesda geht und sagen werden, oh ja, Fragezeichen, oh cool.
Ja.
sondern ich glaube auch, dass Bethesda selber nicht ganz wusste, ob das eine gute Nachricht ist. Ich glaube, sie haben so reingeschrieben von Produzent Todd Howard, juhu, Fragezeichen. Und dann haben sie irgendwie den Font ein paar Mal größer und kleiner gemacht und waren nicht so ganz sicher, machen wir das, ist das jetzt cool, verkaufen wir das noch größer? Oder, ich glaube, alle haben gerade ein bisschen gemischte Gefühle.
Ja, das ist so ein bisschen Kategorie Kleingedrucktes.
Ja.
Wenn so unten sehr versteckt steht von Produzent Todd Howard.
Und dann aber auch nochmal ein Banner aufgehangen, weil sie sind sich nicht ganz sicher, vielleicht ist es ja doch eine gute Nachricht.
Ja.
Und ach, naja.
Für den einen so, für die andere so, wer weiß.
Ja. Aber jetzt auch bei allem Gelächter, ich finde es super schade, dass jetzt gerade Bethesda in so einem schwammigen Bereich befindet, was so die Außenwirkung angeht, im Hinblick auf die nächsten Spiele.
Genau, weil wir sitzen ja hier schon zusammen, weil wir eigentlich deren Arbeit auch sehr oft sehr schätzen.
Sehr, ja.
Und deswegen habe ich schon als alter Fan auch Angst, dass das bedeuten könnte, dass man sich vielleicht mehr intern nur auf das Publishing konzentriert, und die Game-Studios so ein bisschen kleiner werden oder eben nur noch diese Bezahlsachen rausbringen und irgendwie versuchen, was zu melken, was ja auch bei anderen Entwicklerstudios über die Jahre auch passiert ist. Und ich hoffe ehrlich gesagt natürlich wieder, dass sie sich fangen und finden. Mhm. Und dass ein Elder Scrolls 6, wo glaube ich ganz, ganz viele auf der Welt auch immer noch drauf warten, dann auch wieder was werden kann.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was vor und hinter den Kulissen jetzt noch passieren wird.
Ja.
Mit Starfield, aber auch mit der weiteren Kommunikation jetzt irgendwann mal zu Elder Scrolls.
Genau.
Oder generell, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir fangen mit gemischten Gefühlen an, wir bleiben mit gemischten Gefühlen zurück. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Shattered Space insgesamt in dem, was sie erzielt haben, mir ein recht positives Gefühl gegeben
hat. Das schon, ja.
Es ist ein positives Gefühl, genau wie das Buggy-Update, dass sie sagen, wir setzen jetzt doch Dinge um, machen Dinge doch anders, die gewünscht waren, die wir ursprünglich nicht machen wollten oder konnten vermeintlich.
Mhm.
Es ist erstmal ein positives Zeichen, glaube ich.
Glaube ich auch. Und ich habe jetzt auch schon Lust, diese handgebauten Welten zu erkunden. Wahrscheinlich, wie immer, werde ich diese Story dann nicht ganz durchspielen, weil man sich am Rand verliert, aber das ist für mich ein Feature. Das ist, wenn das passiert, dann haben sie gute Arbeit geleistet, wenn die Einwohner dieser Shattered World da irgendwie interessante Geschichten zu erzählen haben.
Ja.
Interessanter als diesen Anführer zu finden, dann ist das ja was Gutes.
Ja, das stimmt. Und wenn man sie dann noch mit dem Buggy überfahren kann, Micha, bist du auch zufrieden, oder?
Ja, man kann zum Buggy schnell reisen, das vielleicht noch als kleine Sache, die ich gerade rausgefunden habe. Und Andrea hat gerade zu mir gesagt, wir sind zum Buggy schnell gereist, dann sitzt man direkt drin, ne?
Oh.
Also direkt aufs Pferd sozusagen für Schnellreise. Und Andrea hat gerade zu mir gesagt, als wir losgezischt sind, wir sind besser, wenn wir schneller sind.
Oh, sehr gut. Ist das ein neuer Spruch oder passt der nur zufällig gut?
Nee, zu Bethesda würde ich sagen, ihr seid besser, wenn ihr kleiner seid.
Ja.
Ne? Also einfach kompakter. Für mich war die beste Nachricht, ich disse ja auch gerne Ubisoft und durchaus auch zu Recht zum Teil, so wie sie ihre Open Worlds befüllen, aber für mich war eine der besten Nachrichten dieses Jahr, dass Star Wars Outlaws kleinere Welten haben wird,
weil
ich einfach auch daraus die Hoffnung schöpfe, dass die dann besser befüllt, dichter, cooler sind, als dass es immer riesig sein muss. Und ja, dann schreien halt Ecken des Internets, ich hätte gedacht, das sind halt riesige, riesige, volle Planeten, Open Worlds, kann ich auf ganz Tatooine rumfahren? Dann fahr doch, da kannst du doch hier in Starfield, ne, kannst du machen, da hast du doch ganze Planeten zum Rumlaufen, aber manchmal ist kleiner einfach am Ende besser.
Ja, und manchmal muss man sich ja auch erstmal kurz von seinen Wurzeln wegbewegen, um zu erkennen, was einen wirklich ausmacht.
Stimmt.
Oh.
Ja, absolut.
Oh,
man muss Fehler machen, nur daraus kann man dann lernen. Sie müssten jetzt nur noch sagen, fürs gute Gefühl, Sie müssten es aussprechen.
Ja,
wir haben uns da vielleicht ein bisschen in eine falsche Ecke bewegt.
Ja, vielleicht, naja, vielleicht trauen Sie sich das noch. Mein Gott, das war wieder famos. Es ist jedes Mal einfach eine Freude, wenn wir uns zu Starfield zusammenfinden. Jedes Mal, sage ich vor allem, es war bisher einmal, aber es ist bisher jedes Mal so gewesen.
Jetzt das zweite Mal war für mich wunderschön. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, Valentin. Ich kann auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, dass man dich in allen möglichen Formen und Farben bei RBTV konsumieren kann und soll. Ihr habt natürlich auch ein fettes Gamescom-Programm, das man wahrscheinlich auch nachgucken kann und live gucken kann. Und wenn man hier ist, kann man auch vorbeigehen.
Exakt, ja.
All das sollte man tun. Ich bin sehr froh, dass du hier warst. Ich bin sehr froh, dass du hier warst, Micha. Aber ich meine, du siehst komplett zufrieden aus. Du sitzt da, bist da zusammengesunken in deinem Buggy-Fahrsitz.
Ich springe hier einfach mit meinem Buggy in den
Sonnenuntergang. Okay, gut. Ja, wie schön. Wir springen alle. Schön, dass ihr da wart. Wir springen alle mit dem Buggy in den Sonnenuntergang. Danke für alle, die zugeschaut und zugehört haben. Es war sehr schön.